Ja, danke vielmals. Immer wieder schön, hier zu Luzern zu sein. Und danke für die warmen Worte. Genau, unser Gästezimmer. Wir können auch auf uns zukommen. Genau, das Gästezimmer, das ist auch für Gäste da, genau, und soll auch gebraucht werden. Brunnentourismus, genau. Ich möchte aber nicht nur für Brunnentourismus machen oder jetzt fürs Eisen, für Ostern, sondern ganz bewusst auch für etwas, was ich auch sehr gerne mache, und zwar Film. Genau. Wer von euch kennt John Wick? Ja, doch, ein rechter Teil. Gute Hälfte. Genau, der John Wick. Was hat John Wick mit Ostern zu tun? Eigentlich nicht besonders viel, aber ich habe eine lustige Geschichte, die ich am Anfang starten wollte, die mich betrifft, die Joel betrifft. Ich hoffe natürlich, er wird das nachhören. Und zwar vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, im IGW in Zürich, ist mein bester Homie im ersten Jahr ein Mann namens Wick gewesen. Genau, nicht John geheissen, aber egal, einfach Wick. Und er war einer von den besten Freunden gewesen. Ganz ein feiner Kerl, ich hatte es auch sehr lustig in ihm gehabt, ist mir auch nicht ganz unwichtig. Und wir haben mega können sprücheln, aber haben durch das Studium auch viel können über Gott und die Welt reden, diskutieren, über Auslegungen, über Kirche, über wie man einfach Gott erlebt. Der wunderbare Mix, oder? Sehr tief und gleichzeitig immer auch manchmal zwei Kälber, oder, sozusagen. Und irgendwann habe ich dann mit Joel geredet im Studium, das erste Jahr, mit wem er unterwegs war. Und dann habe ich eben erwähnt, eben der Wick von Zürich, der ist einfach ein super Typ. Das ist, es hat mich dann gefreut, als er nach einem Jahr aufgehört hat zu studieren und dann, glaube ich, berufsbegleitend studieren gekommen ist. Dann hat er von zu Hause aus studiert. Und unsere Wege haben sich so getrennt. Und er hat gesagt, der Wick, das war mein bester Freund zu dieser Zeit. Dann sagt der Wick, okay, von Zürich, von dort, ja. Also der Wick, ja. Er hat mit ihm Militär gemacht und hat gesagt, er war auch Korpi wie Joel und einer der grössten Schleifer. Also wirklich, der hat wirklich schleifen, der hat wirklich können, ja, aus seiner Sicht sehr streng und überstreng sein. Genau, fast unappetitlich, oder? Und ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Mein Wick, das war mein bester Homie, der ist so lustig, der ist so charmant, das ist eine Perle von einem Mensch. Du erzählst von einem anderen. Er sagt, nein, es ist der. Wir sagen, wir bringen das zusammen. Und lustigerweise habe ich die wunderbarste Seite von diesem Wick erlebt. Und der Joel hat eher den John Wick erlebt. Genau. Und es war die eine und dieselbe Person gewesen. Und wieso erzähle ich das? Wir haben letzten Sonntag, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, letzten Sonntag haben wir über Jesus gehabt, den König und den Diener. Und einmal mehr ist an mir eingefahren. Wir feiern gerne Jesus immer wieder als König, feiern, Sonntag für Sonntag. Aber Jesus war auch der grösste Diener gewesen. Viel verborgen gesehen, viel, was er auch sonst auch getragen hat, mit den Jüngern, mit den Leuten allgemein. Und das ist ein und dieselbe Person. Bringst du nicht immer so ganz gut zusammen, wie das mit dem Wick auch damals war. Das ist etwas 20 Jahre her. Aber es ist etwas, was zusammenkommt, was gut ist, was zusammenkommt. Genau, ich bin jetzt auch als Filmfan, John Wick finde ich jetzt mässig, ehrlich gesagt. Jetzt auch nicht ein Film für Kinder oder junge Teenies, ehrlich gesagt. So sehr cool, aber zu wenig Substanz. Aber anyway, kommen wir zum Thema, genau. Ich habe mein altes Schatztrüli mitgenommen. Das ist etwa 40-jährig, das habe ich schon als kleines Kind gehabt. Und was findet man da alles, oder? Eine alte Uhr, die mein Vater damals geschenkt hat, aber ich bin nicht so der Uhrenträger. Du hast mich schon noch nie mit der Uhr gesehen. Wirklich nicht so der Uhrenträger. Dann habe ich von meinem ersten Auto, Renault Clio Sport 16V, habe ich dann noch die Überbleibsel vom Militär noch, der Wick wahrscheinlich untergejubelt. Nein, genau, also egal, es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass wir die Schätze aus dem Alten Testament ausgraben. Und ich möchte gerade noch eine weitere interaktive Frage stellen, hat nichts mit Film zu tun, sondern ganz bewusst mit dem heutigen Thema, ist, wer liest das Alte Testament grundsätzlich lieber als das Neue? Come on, ich habe die gleiche Frage in Uri gestellt, als ich gefragt habe, was mich Wunder genommen hat, und es haben dann zwei Leute aufgeschreckt, ich bin aber nicht ganz sicher, ob sie die Frage verstanden haben. Nein, genau, es ist... Aber das finde ich eben das Coole. Weil ich habe das ganz vereinfacht, oder? Du musst es ganz vereinfacht anschauen. Wenn du das Neue Testament aufschlägst, ist immer so pfannenfertige Ermutigung. Oder pfannenfertige Aufforderung für etwas. Es ist so also die Zuckerbeutelsprüche, oder, die du so amigs hast. Oder? Es ist immer gerade Peng, es spricht dich gerade an. Du blätterst das Neue Testament auf und es geht gerade direkt ins Herz oder im Kopf oder in beides. Im Alten Testament kannst du dich in den Chroniken verlieren. Im Alten Testament hast du manchmal auch Geschichten, die halt auch Scheiter rausgehen. Gut, hat es im Neuen natürlich auch. Aber es hat manchmal auch skurrile Geschichten, nennen wir es mal skurril, oder? Geschichten, die jetzt nicht gerade auf den Anfang steigen. Du denkst, hey, okay, das ist jetzt noch relativ krass oder relativ intensiv oder heftig oder so. Und du musst wie ein bisschen dahinter kommen. Du musst das wie noch stärker verarbeiten, du musst vielleicht noch stärker im Kontext schauen, ja, wie ist das genau gemeint? Wie sind die Umstände zu dieser Zeit gewesen, mit dem Volk, mit dieser Situation? Also es kommt dich nicht gerade an, wie das Neue Testament. Aber es hat so viele Perlen im Alten Testament. Und das tut manchmal fast ein bisschen weh, wenn die Leute so schwer vom Neuen Testament, und es ist super, das Neue Testament ist sehr, sehr cool, aber das ist eins, es ist eine Bibel, das Alte und das Neue, das gehört zusammen. Und das Ziel von dieser Serie ist auch, die beiden Testamenter enger zusammenführen und Verbindung sehen von diesen beiden Büchern, von diesen beiden Testamentern und wie viel Schatz in dem begraben ist. Und ganz besonders an dem heutigen Tag, wo wir Tod und Auferstehung fokussieren. Weil eigentlich ist es ja spannend, es ist heute eigentlich Palmsonntag, aber eigentlich gibt es eine Osterpredigt. Ich denke, okay, ja, lieber zu früh als zu spät. Aber das Coole daran ist, heute haben wir eigentlich die Osterpredigt eine Art, also nicht vorziehen, es gibt nächstes Sonntag auch wieder eine Osterpredigt, auch eine andere. Aber wir haben jetzt die ganze Osterwoche Zeit, die Osterpredigt zu verinnerlichen. Und das hast du sonst nie, oder? Von dem her passt es ja wie die Faust aufs Auge, wie der John Wick würde sagen. Nein, ich möchte anfangen mit einem Vers, Matthäus 27 und einem Vers aus der Passionsgeschichte. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani, hebräisch. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der relativ bekannte Vers hat Jesus dort nicht erfunden, sondern er zitiert einen Psalm. Er zitiert eine Prophetie aus dem Alten Testament. Und zwar im Psalm 22, Vers 2, kann man sich gut merken, 3, 2. Da steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Und immer wieder kommt es, dass du aus dem Neuen Testament einen Vers liest, einen Ausspruch liest, ein Zitat liest, wo eigentlich einen Ursprung hat im Alten Testament. Wo eine Prophetie ist auf die Mission. Auf die Mission, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, wo er hat erfüllen wollte, wo er mit Ostern abgeschlossen, completed hat. Immer wieder. Bei bekannten Versen, bei unbekannten Versen natürlich. Und ein weiterer, eher, ja nein, eben kommt darauf an, wie versiert man im Alten Testament ist, aber ein eher bekannterer Kapitel aus dem Alten Testament ist Jesaja 53. Vielleicht habt ihr Jesaja 53 in der Serie auch schon mal fokussiert. Jesaja 53 und Psalm 22 sind richtige Fundus aus dem Zusammenhang über Jesus seinen Dienst, über seinen Tod und seine Auferstehung. Und es lohnt sich, wenn man da echt Verbindungen will, weiter stärken zwischen den Testamenten oder über Jesus, über seinen Dienst, über sein Leben, über sein Sterben. Psalm 22, Jesaja 53, hast du eine rechte Vielzahl von Prophetien schon allein diesen beiden Kapiteln. Ich möchte Vers 4 bis 6 aus Jesaja 53 vorlesen. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle Schuld auf ihn. Wenn man amigs das Get Free Weekend machen, Taufvorbereitungen vor der Taufe, logischerweise, ist das immer, Jesaja 53 ist immer im Fokus. Immer wenn man über Gott den Vater, Jesus den Sohn und den Heiligen Geist fokussieren, ist beim mittleren Teil über Jesus, den Sohn, kommt immer Jesaja 53, dass man versteht, den Zusammenhang zwischen Tod und Auferstehung, wo nachher der Taufe ja noch kommt, werde ich nachher noch mehr darüber erzählen. Und jedes Mal, also immer wieder, wenn wir Taufen haben, hoffentlich immer jedes Jahr, oder? Komme ich mit dem Vers in Berührung und lese es. Und jedes Mal bewegt es wieder neu. Und ich bin überzeugt, dass die meisten da nicht die erste Predigt über die Auferstehung, über den Tod hören. Aber das ist unser grösster Wunsch, dass auch das Jahr, vielleicht das 20., das 30., das 40., das 10., keine Ahnung, Ostern, Fest erlebst, auch mit der Kirche, dass du dich ganz neu bewegen kann. Dass du etwas ganz Neues daraus herausnehmen kannst, was deine Beziehung mit Gott weiter stärkt und auf nochmal ein weiteres Level aufstellt. Und vielleicht eben gerade aus dem Blickwinkel das Alte Testament noch näher in dein Herz reinlassen, ganz, ganz bewusst auch. Und ich bin wieder begeistert, es gibt über 300 konkrete Verheißungen auf Jesus seine Mission. Und von den über 300 sind auch eine Vielzahl davon über die Auferstehung und über den Tod von ihm. Und das ist für mich immer wieder ein Zeugnis, wo auch die Authentizität der Bibel, finde ich, recht stark stärkt. Weil die Prophezeiungen, die Dinge sind ja dann schon Jahrhunderte vorausgeschrieben worden. Ob es von Jesaja ist, oder von David im Psalm, oder sonst von Sachen. Also, das ist Jahrhunderte voraus. Und da findet man wieder in der Qumran-Rolle von Jesaja und so und findet, hey, 700 Jahre vorher sind Details, penibelste Details aufgegangen. Und ich meine, wenn wir das mal kurz fokussieren, um die ganze Tragweite zu verstehen, ich meine, es gibt ja gewisse Geschichten, die kannst steuern. Palmsonntag, oder? Damals. Ein Esel. Es war genau vorgegeben, was für ein Esel und wie Jesus da wird einreiten. Das kannst du steuern. Und das macht Jesus ja. Er tut seinen Jüngern sagen, hey, holt so und so einen Esel und ich würde mit dem Esel dann in Jerusalem einmarschieren. Was machst du mit dieser Vielzahl von Prophetien und Verheißungen, die du nicht steuern kannst? Ich glaube kaum, dass Jesus gesagt hat, hey Judas, wenn du mich dann verratest, kannst du bitte, dass es 30 sind. Also nicht 20, nicht 40, es müssen 30 sein, es ist verheißen. Oder wo er am Kreuz gehangen ist, wo ja dann das Detail steht, dass sein Kleid dann verlost worden ist, das Detail ist dann wirklich neu, weil das auch verheißen worden ist. Und ich glaube eben kaum, dass er runtergerufen hat und gesagt hat, hey, könnt ihr es bitte verlosen, weil es muss so sein. Also verstehst du, eine Vielzahl von diesen Verheißungen, von diesen über 300 konkreten Verheißungen aus dem Alten Testament, sind nicht steuerbar. Aber sie haben sich erfüllt. Ich finde das auch ein schönes Bild, ist von einem Delta. Ich habe da, glaube ich, ein Bild von den Everglades in Florida. All die Flüsse, es gibt wahrscheinlich noch stärkere Bilder, das ist das, was ich dann legal gefunden habe. Auf jeden Fall, einfach wie die Vielzahl von Armen, von diesen Flüssen, und teilweise sind sie nur ein paar Zentimeter oder vielleicht ein paar wenige Meter breit, sind alle Flüsse das gleiche Meer. Und all die über 300 Verheißungen, alle gehen auf etwas hin, und zwar, dass Jesus der Messias ist, dass er seine Mission completed hat. Und es gibt ganz breite Ströme, eben dann mit dem Kreuz und mit der Auferstehung nach 3 Tagen. Und es gibt so die ganz kleinen Rinnsal, eben, dass es dann halt 30 Silberlinge sind, die verraten wird, oder dass dann sein Gewand verlost wird, damit das der so ein Esel ist, der dann einreitet. Aber all die Verheißungen, alle sind aufgegangen, all das Wasser ist in den Ozean von seinem perfekten Dienst, von seinem erfüllten Dienst. Die kleinen und die grossen. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert und immer wieder auch an der Bibel fasziniert. Aber gehen wir eins weiter, kommen wir zu der Auferstehung, weil die ist mehr im Fokus. Und grundsätzlich ist ja immer der zweite Teil, der Abschluss, der schöne Abschluss. Es ist ja schön, dass man eben tot bleibt. Aber es ist nicht nur mehr im Fokus, weil es den Ostersonntag kennzeichnet, sondern es ist mehr im Fokus auch sonst bei den Leuten. Ich meine, dass Jesus gelebt hat, das ist historisch eigentlich beleidigt. Dass Jesus gestorben ist am Kreuz, das ist historisch auch so weitestgehend beleidigt. Aber dass er auferstanden ist, gibt es natürlich schon ja, Leute, die das bezweifeln. Genau, Auferstehung, nein, das kann nicht sein. Also es ist das, was am meisten so gesehen Fleisch und Knochen hat bezüglich, hey, okay, was ist da genau passiert und ist das überhaupt wirklich passiert? Und das ist etwas, was nicht nur heutzutage so ist, sondern etwas, was die Jünger immer wieder fokussiert haben, immer wieder haben müssen neu lernen, obwohl Jesus immer wieder durch seinen Dienst erzählt hat, er wird sterben, wieder auferstehen, haben die Jünger immer wieder Mühe gehabt, das wirklich einzuordnen. Hey, nein, du kannst nicht sterben und wenn du nicht mehr bist und was heißt auferstehen und alles. Sie haben immer wieder Kämpfe gehabt damit. Und wir lesen das im Neuen Testament, im Lukas 24, Vers 45 und 46. Und er, also Jesus, öffnet ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Lukas 24 ist das letzte Kapitel vom Lukas-Evangelium. Also es ist gerade kurz bevor ein Himmel auffährt. Er tut also rückblickend nochmal mit Jüngern anschauen. Und ich meine, es ist sehr menschlich, dass die Jünger das nicht können oder wollen wahrhaben, weil sie das Gefühl haben, hey, nein, ohne dich, das geht gar nicht. Du bist unser Meister, du bist der Messias, du bist das Zugpferd, du bist der, der alle Wunder gemacht hat und alles. Das, ohne dich geht das gar nicht. Völlig verständlich, finde ich. Aber eben, er macht das Rückblicken nochmal und sagt, hey, nein, das hätte müssen sein, auch das Schmerzhafte, auch das Grausame am Kreuz. Es hätte müssen sein, weil es schon Jahrhunderte voraus prophezeit worden ist, was sie, und weil das hat müssen erfüllt werden. Und zwar auch eine weitere Prophetie, die das ganz klar aufzeigt, ist wieder Jesaja 53, wieder aus dem Fundus von dem Kapitel mit den diversen Prophezeiungen auf Jesus. Und zwar Vers 10. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Also es wird Nachkommen, damit sind auch wir gemeint, jeder, der seine Spuren wandelt, und er wird weiterleben, den Plan ausführen. Also sein Plan ist mit dem Tod noch nicht fertig gewesen. Sein Plan ist mit der Auferstehung noch nicht fertig gewesen. Er war immer noch rum, hat immer noch die Jünger angeleitet für Pfingsten und ist dann aufgefahren und hat dann gesagt, es ist gut, dass jetzt ein anderer kommt, jetzt kommt der Heilige Geist. Dass der Heilige Geist auf jeden Mal kommen kann. Nicht nur punktuell. Im Alten Testament ist der Heilige Geist punktuell auf gewisse Könige und Propheten und Priester gekommen. Durch Pfingsten. Ich hatte jeden, der wünscht, den Heiligen Geist in sich zu haben, den Heiligen Geist in sich. Und, aber was ich spannend finde, eben, dass der Fokus Jesaja 53 ist mehr noch auf den Tod. Aber du Auferstehung kommt eben nicht drin vor. Weil der Tod nur versteckt, das ist eins. Man kann das nicht trennen. Man darf das nicht trennen. Es gehört zusammen. Ohne Tod kann ich verstehen, logischerweise. Aber der Tod hat da nicht das letzte Wort. Der Tod hat da nicht das letzte Wort gehabt, sondern es hat eine Auferstehung gegeben. Eine ewige Auferstehung von Jesus. Und das feiern wir. Und das ist, wie gesagt, etwas, was wir dürfen auf den Ostern feiern. Ich habe für die Auferstehung noch drei weitere Bilder, die vielfach aus dem Alten Testament auch noch sind. Und zwar, das erste ist das Ding von der Taufe. Ich habe vorher schon angetönt. Taufe ist ein Bild auf die Auferstehung. Ich möchte etwas lesen von Paulus, der den Kolosser geschrieben hat. Er schreibt, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm erweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und Taufe ist ja immer wieder das Highlight. Gerade das Bild von der Taufe, das wir im Urnensee hatten, von einem guten Freund, den ich taufen konnte, letzten Herbst, ein mega Highlight. Und wenn du jetzt gesetzt Fall dich taufen lassen, würdest du einfach sagen, es ist so schön in dem Wasser, es ist so schön im Urnensee. Ohne Sauerstoffgerät in ein paar Minuten würdest du sprichwörtlich den Tod ernten, weil es geht einfach nicht mehr, oder? Wasser, wenn du bleibst, ist ein Bild für den Tod. Aber irgendwann mal holt man dich wieder rauf, denke ich. Genau, und das ist wieder ganz ein einfaches und gleich ein klares Bild für die Auferstehung. Man stirbt in dem Wasser, wenn wir bleiben, würden wir tatsächlich sterben, aber man kommt wieder rauf und man auferweckt. Es ist beides. Und wenn wir gerade beim Wasser sind, kommen wir zum nächsten Bild, und zwar ist das Bild vom Jona, der Geschichte vom Jona. Ich möchte die zuerst kurz umschreiben, so ein bisschen. Ich denke, die meisten kennen die Geschichte, aber vielleicht nicht alle. Auf jeden Fall, der Jona war ein Prophet im Alten Testament, und er hatte den Auftrag gehabt, ein heidnisches Volk die gute Botschaft zu verkünden. Jona hat das gestunken, weil er die Leute überhaupt nicht gerne hatte. Er hat geahnt, hey, nein, wenn ich dann dort predige und wenn dann irgendjemand umkehrt, dann wird Gott ihn verschonen, und die Leute haben das Gericht für die Leute haben das Schlechte für die, und sie sind schlecht, also haben sie das Schlechte, was sie geerntet haben, was sie gesät haben, sollen sie auch ernten. Und er ist dann geflüchtet, genau, ist auf ein Schiff. Das Schiff ist in einen Sturm hineingekommen, und all die Leute haben ihre Götter abgebaut, wie man es damals gemacht hat, versucht hat, den Wettergott zu besänftigen. Nichts ist gegangen, der Sturm hat ununterbrochen weiter gestobt. Und auf jeden Fall, irgendeinmal hat der Jona eingesehen, es könnte eigentlich sein, dass ich es bin, weil ich bin eigentlich auf der Flucht vor einem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich will denen das Evangelium nicht bringen, aber eigentlich sollte ich das. Und er opfert sich und sagt, ich bin bereit, in einen sicheren Tod zu gehen. Nicht, um sich taufen zu lassen, sondern auch zu sterben in den Sturm. Weil wenn ich in den Sturm hineingehe, dann werden die gerettet. Und tatsächlich, er geht ins Wasser, der Sturm hört auf. Er vertrinkt aber nicht, weil der Auftrag, der gilt immer noch. Er wird aber von einem Wal verschluckt. Und nach 3 Tagen wieder an Land rausgespuckt. Und nach diesen 3 Tagen macht er seinen Dienst, er hält die Predigt in dieser riesigen Stadt, und er hat gut predigt, oder er hat geisterfüllt predigt. Es haben sich sehr viele Leute umgekehrt zum lebendigen Gott. Auch in diesem heidnischen Volk. Und jetzt aber möchte ich einsteigen in den Vers, den Jesus selber erwähnt. Weil Jesus erwähnt den Jona in den Evangelien wortwörtlich. Jesus gab ihnen zur Antwort, Matthäus 12. Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich vor Gott abgewandt hat. Aber er wird ihnen kein Zeichen geben werden, als nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde sein. Also das Bild, ähnlich dunkel, ähnlich feucht, wahrscheinlich so ein Walmagen oder Walkörper, wie so ein Grab, so ein Felsengrab. 3 Tage, 3 Nächte. Ein starkes Bild. Und vor allem auch, eben, das Spannende ist, es ist nicht nur jetzt, sondern auch vor 2000 Jahren hat man immer wieder nach diesen Zeichen gehasst, immer wieder das Wunder und immer wieder, zeig uns eine neue Offenbarung. Aber Jesus hat gesagt, nein, um das geht es nicht. Und wir haben nicht vergessen, zur damaligen Zeit ist das Thema Nummer 1, ja, bist du wirklich der Sohn Gottes? Bist du wirklich der Messias? Bist du wirklich der, der unsere so wichtige Mission, die wichtigste Mission aller Zeiten, wirklich erfüllt. Also an Jesus sind enorme Erwartungen gestellt worden. Also an Messias logischerweise. Und kann man auch, Messias kann man höhere Erwartungen haben. Das ist nichts Falsches dran. Aber ihr wisst jetzt, wenn man extrem hohe Erwartungen hat, dann kann man manchmal wie blind sein für etwas, was auch vor seinen Augen sich abspielt. Und das ist leider ein Stück weit halt so gewesen. Man hat so viele Erwartungen gehabt. Und eigentlich ist die Lösung im Alten Testament vergraben gewesen. Und jetzt nicht mal so besonders gut. Wie gesagt, über 300 ganz konkrete Verheißungen auf Jesus. Und die Leute haben es gekannt. Die Leute haben die Tora gekannt, man hat das Alte Testament damals gekannt. Die Pharisäer mussten sogar auswendig lernen. Also eine rechte Leistung, finde ich. Also wirklich krass, oder? Ich habe im Rahmen des Studiums 35 Bibelverse auswendig lernen, und ich war schon da stolz auf mich. Also wirklich, Hut ab. Aber auf alle Fälle, man hat es gekannt, man hat die alttestamentlichen Geschichten gekannt, man hat die Verheißung auch gekannt. Man hat es aber nicht zusammengebracht. Und Jesus sagt, ich gebe euch nicht einfach Zeichen, sondern findet mich in der Schrift. Findet mich in den Verheißungen. Macht die Augen auf und seht, wer ich bin. Ich mache nur das, was der Vater mir sagt zu tun. Und das ist beschrieben. Das ist nicht ein Wundertüte. Ich erfinde jetzt spontan etwas. Also klar hat Jesus auch spontane Sachen gemacht. Aber wie gesagt, über 300 Verheißungen, die Jesus allesamt erfüllt hat. Weil der Punkt ist ja, bis heute auch, wenn du auch auf ein Zeichen fokussiert bist, wenn du auf ein Wunder fokussiert bist, ist die Gefahr mega gross, dass du immer wieder Glauben hast bis zum nächsten Zeichen. Bis zum nächsten Wunder. Und wenn mit einer viel Zeit vergangen ist, dann schwindet der Glaube. Du brauchst wieder einen neuen Kick. Und das darf nicht sein. Es ist wichtig, dass wir uns täglich immer wieder an diesen Verheißungen festhalten. Genau, und das letzte Bild ist der Abraham. Genau, und wie das persönlichste Bild. Ein Vater und ein Sohn. Und eigentlich ist es schön, dass das der Abschluss ist, weil eigentlich ist Ostern etwas sehr Persönliches. Etwas sehr Intimes. Es ist ein liebender Vater mit einem gehorsamen Sohn. Und das ist nicht nur eine Geschichte vom himmlischen Vater und von Jesus, sondern wie gesagt eine Geschichte vom Abraham, vom Stammvater Abraham, wo der Auftrag bekommt von Gott, seinen Sohn, den Isaac, zu opfern. Völlig unverständlich. Und auch völlig unverständlich, weil eben genau die Bibel immer wieder durchs Band durch Menschenopfer nie hat wollen. Obwohl das andere Völker gemacht haben, leider zu dieser Zeit, teilweise. Aber da hat Gott ihm den Auftrag gegeben, er soll seinen Sohn opfern. Und nicht irgendeinen, sondern den Sohn, den er sprichwörtlich ewig darauf gewartet hat. Ich meine, wie gesagt, jahrzehntelang im Seniorenalter noch Vater und auch Eltern geworden. Er hat den Isaac auf das Holzscheit gelegt. Er hat das Messer schon parat gehabt, weil er gewusst hat, es kommt gut. Es kommt auch in dieser enormen Anspannung. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, seelisch, oder? In dieser enormen Anspannung kommt es gut. Und das wird aufgegriffen, und zwar vom Autor vom Hebräerbrief. Wir lesen über den unvergleichlichen Glauben von Abraham. Hebräer Kapitel 11, Vers 19. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Ich glaube, Abraham wäre wirklich bereit gewesen, den letzten Schritt zu machen. Und er hat innerlich vielleicht fast schon abgeschlossen, denken, hey, schau, das wird jetzt ein Fakt sein. Aber sein Glaube ist so gross, dass er gewusst hat, auch wenn er sterben wird, entweder, also er wird auferwecken, das wird nicht so enden, das macht keinen Sinn. Wieso? Weil er sich an seiner Verheißung festgehalten hat. Ich werde ein Stammvater sein. Ich werde nachkommen wie ein Stern am Himmel. Ich werde nachkommen wie Sand am Meer. Und das geht nicht auf, wenn der Isaac, mein einziger Sohn, stirbt und nicht auferweckt. Er hätte nicht sterben zum Glück. Aber Abraham hat derart an dieser Verheißung festgehalten, dass er bereit gewesen wäre, etwas enorm Heftiges zu machen. Und eben Gott sei Dank ist es nicht wie es so mitgekommen, Jesus hat nicht zurückgehabt. Aber auch das hat mir erfüllt werden. Das hat können auferstehen und hat den Weg bereiten. Und ich möchte uns, dass wir uns in diesen Ostertagen, in dieser Osterwoche ganz bewusst auch an diesen Verheißungen festheben können. Dass uns die Kraft geben. Dass uns die Freude geben. Dass uns die Trost geben. Dass uns die Perspektive geben. Dass wir die Woche ganz bewusst auch nutzen, um die Auferstehung und den Tod, den man vielleicht schon x-fach gelesen und gehört und gehabt hat, nochmal ganz neu vertieft. Aber nicht nur Ostern, sondern es geht natürlich auch weiter, dass wir jeden Tag wieder neu an diesen Verheißungen von Gott, wenn wir das in der Schrift lesen, an diesen Verheißungen uns festhalten, durch all unsere Stürme in unserem Leben. Wir feiern das nachher auch, wenn ich mich gebetet habe und die Band dann in den zweiten Teil Worship kommt, das Abendmahl verteilt wird, dass wir durch den Traubensaft und durch das Brot einfach gedenken an dem Tod, den Jesus am Kreuz auf sich genommen hat. Das Brot als Bild vom Leib und der Traubensaft als Bild vom Blut. Dass wir das als Kirche gemeinsam nehmen. Wir nehmen den Anspruch, Jesus, du bist für uns gestorben, aber du bist auch verstanden. Himmlischer Vater, ich möchte dir zuallererst einfach danken, dass du deinen Sohn geschickt hast. Ich möchte dir danken, Jesus Christus, dass du nicht nur für uns gestorben bist, sondern dass du auch gelebt hast als ein Vorbild für mich, für uns alle. Und dass du auch verstanden bist. Und dann, wenn wir gedenken, wenn wir nachher das Brot und den Traubensaft zu uns nehmen, dass du gestorben bist für uns am Kreuz. Danke dir aber, dass nachher 3 Tage später wirklich die Auferstehung gefolgt hat. Und ich bitte dich, dass wir in einen Glauben kommen wie ein Abraham, der so gewiss an dieser Verheißung festhält, die Gott ihm gegeben hat. Dass wir bereit sind, einfach mutige Schritte zu tun, in das Blaue raus. bitte dich, dass wir diese Verheißung in dieser Osterwoche wirklich nochmal neu entdecken, nochmal neu in die Hand nehmen lesen, dass wir nicht einfach nur von Wunder zu Wunder, von Zeichen zu Zeichen gumpen. Es ist schön, Wunder zu erleben, es ist schön, Zeichen zu erleben. Es ist auch wichtig, aber es ist nicht der Quell vom Glauben, es ist nicht das Fundament vom Glauben. Das Fundament vom Glauben ist, dass wir immer wieder in der Schrift einfach von dir lesen, im Alten und Neuen Testament. Und dass wir die vielen, vielen Verheißungen von dir in Anspruch nehmen. Soviel ich weiss, steht 365 Mal fürchte dich nicht in der Bibel. Für jeden Tag, wenn wir sie in Anspruch nehmen. Jeden Tag, wenn wir immer mal das Gefühl haben, hey, jetzt habe ich Angst. Wir haben immer wieder mal Angst. Ich habe immer wieder mal Angst. Ich nehme in Anspruch, fürchte dich nicht, Alan. Ihr dürft Freude in Anspruch nehmen, fürchte dich nicht. Jeden Tag. Gott ist mit uns. Er gibt uns Kraft. Er gibt uns Trost. Er gibt uns Freude und Perspektive. Amen.